Also ich bin sowas von bereit fürs Wort Gottes. Schön, dass es euch auch so geht und was für ein fantastischer Sonntag das doch ist. Weiß nicht, ob du gestern auch im Fernsehen zugeschaut hast, wie der Papst beerdigt wurde. Nicole und ich haben uns die Zusammenfassung gegeben. Und ich muss schon sagen, ich bin auch dankbar für diesen Mann, weil er ein klares Statement gegeben hat, auch zu uns als Pfingstgemeinde weltweit. Er hat ja sehr offen dargelegt, dass einer seiner besten Freunde ein Pfingstpastor ist. Und als das damals in die Presse kam, da konnte ich es mir nicht verkneifen, doch zu dem ein oder anderen katholischen Kollegen in unserer Stadt zu gehen und zu sagen, schaut mal, was euer Chef über uns sagt. Und ich bin ganz dankbar über die guten Beziehungen, die wir hier in Baden-Baden unter den Kirchen zueinander haben. Und ich will ganz ehrlich zu euch sein, trotz theologischer Unterschiede, wir können es uns in dieser Zeit, in der wir leben, gar nicht mehr leisten, uns als Konkurrenz zu sehen. Ich glaube, dass es mehr denn je wichtig ist, dass wir verstehen, es braucht mehr Kirchen in unserem Land. Und wir alle haben einen gemeinsamen Auftrag. Es ist eine Mission, in die Jesus uns schickt. Der Titel dieser Predigt, beziehungsweise die Serie, steht ja schon eine Weile fest, lautet Erlebt. Aber ich habe mich etwas schwer getan mit dem Untertitel. Erst heute Morgen, als ich meine Zähne geputzt habe, war es soweit. Ich schaute in den Spiegel und habe so mein T-Shirt angeschaut, auf dem MM steht 2033 und darunter sein Auftrag, Punkt, unsere Mission. Und darüber möchte ich heute sprechen, weil hinter diesem MM verbergen sich zwei Worte, die lauten Mission, Manifest, und 2033 steht für das Jahr, in dem es 2000 Jahre her ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und ganz viele sagen, oh, das kann ein besonderer Zeitraum sein und darstellen. Also wenn man so ein bisschen die Rechnungen anschaut, auch die prophetischen Zahlen der Heiligen Schrift, dann kann man schon einiges rauslesen. Ich will jetzt nicht sagen, dass 2033 das Jahr ist, in dem Jesus wiederkommt. Das kann auch schon heute sein. Wobei, wenn ich so genau überlege, Herr, lass den Abend noch dahin gehen. Das kann früher oder später sein, aber die Pfingstgemeinden weltweit verfolgen ein konkretes Ziel. Sie wollen bis zum Jahr 2033 eine Million Pfingstgemeinden weltweit etablieren. Und die Deutsche Pfingstbewegung, zu der wir uns zählen, den Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, wir machen auch mit. Unser Ziel ist, bis zu diesem Jahr 513 neue Gemeinden zu gründen. Mit dem heutigen Tag sind es nur noch 512. Ich fand ja die Gedanken vom letzten Sonntag von unserem Gastsprecher Pastor Uwe Schäfer so genial. Wie der Auferstandene in unterschiedlicher Gestalt den Jüngern begegnet. Und in letzter Konsequenz, wie der Auferstandene, der, wenn wir ihn in unser Leben einladen, in uns lebt und damit auch dem anderen begegnet. Das ist brillant. Und die Idee heute zur Predigt ist, dass wir mal ein bisschen Fortsetzung machen. Wir haben letzten Sonntag gefeiert, die Auferstehung von Jesu. Wir haben seinen Tod geehrt. Wir haben seine Auferstehung gefeiert. Und ich möchte euch mal mitnehmen, wie das so war, bevor Jesus dann wirklich auch in den Himmel gefahren ist und sich zur Rechten des Vaters gesetzt hat. Und dazu schauen wir uns mal die Apostelgeschichte an, gleich im ersten Kapitel, die ersten Verse, Vers 2 und Vers 3, da heißt es, bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, sprach er noch mit den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte. Geleitet vom Heiligen Geist gab er ihnen Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hatte er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und ihnen zahlreiche Beweise dafür gegeben, dass er tatsächlich auferstanden ist. Während 40 Tagen sahen sie ihn immer wieder und er redete mit ihnen über Gottes Reich. 40 Tage hat er seine Jünger gelehrt, weiterhin. Du sagst, Ja, es steht geschrieben über Gottes Reich. Gibt es noch ein paar Detailinfos? Ja, die gibt es auch. Wir schauen uns mal Matthäus Evangelium 28. Kapitel Vers 16 an. Dort heißt es, die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hey, das haben wir am letzten Sonntag ja auch getan. Wie großartig. Und dann sagt Jesus, und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Was für ein herrliches Versprechen von Jesus Christus. Der sagt, ich lasse euch nicht alleine. Der sagt, ich sende euch den Heiligen Geist. Die Kraft aus der Höhe. Wir lesen mal Apostelgeschichte, 1. Kapitel, noch ein paar Verse, und zwar 8 bis 11. Heißt es aber, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, sagt Jesus, und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und wer weiß es? Überall auf der Erde. Nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn. Und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an. Was steht ihr hier und starrt nach oben? Mir gefällt das. Mir gefällt das so arg. Hey, es ist keine Zeit zu verlieren. Nicht nach oben starren, sondern nach unten auf die Erde, dort, wo die Arbeit ist und der Auftrag liegt. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Die Geschichte sollte weitergehen und wir gehen mal in den 12. Vers im 1. Kapitel Apostelgeschichte. Da heißt es, da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilometer entfernt liegt. In der Stadt angekommen, gingen sie in das obere Stockwerk des Hauses, wo sie sich von nun an trafen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, also ein Terrorist, ehemals, und Judas, der Sohn von Jakobus, nicht zu verwechseln mit dem Judas, der da nicht mehr da war. Judas Ischarios hatte sich das Leben genommen, nachdem er Jesus verraten hatte. Er war hier nicht dabei. Aber ist doch interessant, gell? Auch zu ihnen gehörten einige Frauen, unter anderem Maria, die Mutter von Jesus und außerdem seine Brüder, sie alle trafen sich regelmäßig, können wir mal gemeinsam sagen, regelmäßig, ja, regelmäßig an diesem Ort, um gemeinsam zu beten. Namentlich werden die Apostel aufgezählt. Das ist kein Zufall. Keiner hat gefehlt, sie waren alle am Start. Und sie wussten, sie haben einen Auftrag. Es gibt einen ganz klaren Auftrag. Diese Apostel, die hier zusammenkamen, sich regelmäßig zum Gebet trafen, das waren keine studierten Theologen, keine Gelehrten oder großen Redner. Es waren Menschen, die zuweilen recht langsam lernten. Die brauchten viel Zeit und Zuneigung vom Meister. Sie haben sich nicht durch unglaublich übernatürliche Begabungen und Fähigkeiten abgehoben. Es waren Händler und Handwerker. Mindestens 4, vermutlich sogar 7 von ihnen waren Fischer aus Kapernaum und kannten sich seit ihrer Jugend. Die waren schon befreundet zuvor. Dann, wir haben es gesehen, war ein Zelot, ein Radikaler, ein Terrorist dabei. Und Zöllner gab es auch. Die meisten aus diesem Kreis der Apostel stammten aus Galiläa, einer landwirtschaftlich geprägten Region. Und das Neue Testament zeigt uns, hey, es waren ganz reale, lebensnahe Charaktere, mit denen du und ich uns identifizieren können. Das waren nicht die Superhelden, Das Neue Testament zeigt uns eher das Gegenteil auf. Zeigt uns ihre Niederlagen, ihre Fehler, ihre Eigenheiten, aber auch ganz liebenswerte Wesenszüge. Das alles ist festgehalten in der Bibel. Und trotz ihrer Fehler und ihrer Charakterschwäche führten diese Männer nach der Himmelfahrt Jesu einen Dienst aus, der Auswirkungen hat über die ganze Welt. Das, was Jesus als Auftrag ausgegeben hat, haben die Jünger als Mission verstanden. Jesus erwählt 12 Menschen, in deren Hände er die Ausbreitung des Evangeliums legen wollte. Und das größte Merkmal, weißt du, was das war bei diesen Leuten? Ihre Normalität. Dass sie ganz gewöhnliche Menschen waren. Jesus kannte alle Fehler von ihnen. Er wusste sogar, dass einer in der Mitte ist, der ihn verraten würde. Es ist kein Zufall, dass er 12 gewählt hat. Waren es doch im Alten Testament 12 Stämme, die Gott erwählt hat, die Gott den Rücken kehrten. So startet Jesus nochmal neu durch und sagt, und jetzt kommen 12 Männer und da will ich alles reinlegen. Und 11 davon hat er durchgebracht. Kein schlechter Schnitt. Sie gingen vor der Nachfolge ganz normalen Berufen nach. Und bevor sie Steuertabellen und Fischernetze hingelegt und zurückgelassen haben, waren sie zunächst einmal nur ein Teil einer größeren Gruppe, die von Jesus hörte. Dass da ein Rabbi unterwegs ist, der über das Reich Gottes spricht, ein Reich des Friedens. Und dann werden sie, ausgerechnet sie, vom Rabbi gerufen in die Nachfolge und sie lassen die Dinge hinter sich. Und Petrus, er sagt im Lukas 18, siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen. Jesus, wir sind dir nachgefolgt. So, was Jesus sie lehrt ist, Nachfolge ist nicht irgendwie so ein weichgespültes Christsein. Es hat nichts etwas mit einem reinen Sonntagmorgen-Event zu tun, sondern Nachfolge und Jüngerschaft ist verbunden mit einem klaren Auftrag, den er gibt und einer Mission, die wir ausführen. Es war eine Schule des Vertrauens, in der sie Vertrauen lernen durften. Jesus ruft sie in die absolute Nachfolge. Oft in diesem Lernprozess sind die Jungs ungeduldig, unverständlich. Allein im Matthäus-Evangelium 4-mal nennt Jesus die Truppe Kleingläubige. Das ist nicht unbedingt ein Kompliment. Sie zeigen ab und an mangelnde Hingabe, weil die Motivation aus irgendeinem Grund flöten gegangen ist. Da waren schon ganz schöne Schwankungen drin. Ab und an kraftlos, da sind sie überfordert, weil sie werden gerufen, da wird ein Junge von einem Dämon geplagt und sie kriegen selber mit der Angst zu tun, haben auch keine Lehre darüber gekriegt. Was bin ich dankbar, dass wir gestern Gospel Studies hatten. So, sie dachten, hey, wir haben zu wenig Ahnung darin, aber Jesus sagt, hey, ihr habt doch die Autorität. Und dann geht er hin und treibt die Dämonen aus und der Junge ist geheilt. Immer wieder kraftlos, manchmal auch beim Gebet eingeschlafen. In der Nacht, in der die größte Last auf Jesus lag, dort im Garten Gethsemane, da sind sie zusammen und das Wort Gottes sagt es ganz ungeschminkt, die pennen einfach ein. Jesus sagt, hey, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Warum nahm also Jesus, das habe ich mir so die Frage gestellt, warum nahm Jesus diese Männer, die oftmals so wenig Verstand gezeigt haben, Stolz in ihrem Leben hatten, mangelnden Glauben und Hingabe und Kraft, warum hat Jesus ausgerechnet die genommen? Und ich glaube, die Antwort ist ganz einfach, sie liegt fast auf der Hand. Er hat diese Menschen berufen, damit sie sich nichts auf ihre eigene Leistung und Kraft einbilden konnten. Und weißt du, warum Jesus dich und mich ruft? Weil wir uns ganz genau kennen. Und weil wir wissen, wir brauchen uns nichts auf unsere eigene Leistung einbilden. Wir kennen unsere Schwächen ganz genau. Und dennoch sagt Jesus, ich habe einen Auftrag, einen weltumfassenden Auftrag und eine Mission, die ich durch dich ausführen will. Ist das nicht großartig? Wir schauen uns das mal an, die Begegnung der Apostel mit Jesus, die ihr ganzes Leben verändern sollte. Ein gewöhnliches Leben wurde plötzlich ganz, ganz außergewöhnlich. Warum? Weil Jesus in ihr Leben getreten ist. Man sagt bei den 12 Aposteln, es gibt so eine Art Speerspitze. Das sind 3 Jünger, die herausragend sind, die von Jesus auch zu besonderen Anlässen auch mehr mitgenommen werden wie die anderen. Es ist Petrus, es ist Jakobus und es ist Johannes. Das war schon ein engerer Jüngerkreis. Nur so nebenbei, wenn der Sohn Gottes schon Freunde gebraucht hat, wie viel mehr dann wir? Da lässt er es zu, dass Männer in ihr Leben schauen. Und ich weiß nicht, ob du Menschen hast, die in dein Leben blicken dürfen, die auch das Mandat von dir bekommen haben, auch zu korrigieren. Ich kann es dir nur empfehlen, diesen Freundeskreis zu haben. Darüber hinaus hielt Jesus sich sehr gerne bei Martha, Maria und Lazarus auf. Enge Freunde an seiner Seite. Nochmal, wenn der Sohn Gottes das gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir einander, um diesen Auftrag und diese große Mission auszuführen? Wir brauchen einander, ihr Lieben. Wir sind nicht berufen als Einzelkämpfer. Hat irgendjemand einen Amen dazu? Diese Speerspitze war direkt dabei, als das Töchterlein von Jairus von den Toten wieder auferweckt wurde. Die waren auf dem Berg der Verklärung, haben die Herrlichkeit gesehen. Sie waren auch ganz nah, näher dran wie die anderen Jünger, als Jesus in Todesangst betete im Garten Gethsemane. Schauen wir uns doch die Jünger ein bisschen detaillierter an. Ich glaube, das hilft und motiviert uns enorm. Zuallererst sprechen wir über Simon Petrus. Er war sicherlich der herausragendste im Jüngerkreis. Nur Jesus wird häufiger erwähnt im Neuen Testament als Petrus. Er ist der, der am tiefsten in die Höhlen kroch, am weitesten am See rausschwamm, impulsiv, ungestüm, extrovertiert, verheiratet. Die arme Frau. Eventuell Kinder, das sagt uns das Wort Gottes nicht, aber auf dem Weg, ein Fels zu werden. Interessant, wenn Jesus ihn mit Simon anspricht, dann ist meistens was im Busch. Wenn er mit Petrus kommt, Felsenmann, dann sieht die Sache anders aus. Und ich kann mir vorstellen, Petrus hat sich immer wieder gesagt, ey, Meister, nenn mich Petrus. Er hat versagt. Einmal so sehr, dass er sich selbst nicht verzeihen konnte und der Auferstandene sucht ihn am See und sagt, ey, Petrus, hast du mich lieb? Hat Petrus ihn in der Stunde der Not verleugnet und hat gesagt, mit dem Jesus habe ich nichts zu tun. Der gleiche Mann, der zuvor gesagt hat, wenn alle dich verlassen, Meister, hier ist Felsenmann. Petros, ich bin da, wenn's hart auf hart kommt. Der gleiche Mann ist dann am Feuer bei einer einfachen Magd und sagt, oh, den kenne ich wirklich nicht. Er ist aber auch der, der auf dem Wasser geht. Jesus ruft die Jünger und Petrus geht aus dem Boot und er marschiert im Glauben auf dem Wasser. Was dann gekommen ist, lassen wir mal weg. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Er ist eine Leiterpersönlichkeit, wissbegierig, initiativ. Ein Mann, der auch durch Mut auffällt, aber dann eben auch durch Menschenangst. Ich mag das, wenn ich mir ihn anschaue, weil ich sage, hey, mit Petrus wäre ich gern auch losgezogen. Und ich glaube, Jesus hat das auch gefallen, dass da ein Mann ist, der sagt, hey, komm, lass uns nach vorne gehen. Weißt du, mir ist das viel lieber wie Menschen, die nichts bewegen. Er ist derjenige, Petrus, der sagt, komm, wir ziehen voran. Und dennoch war Menschenfurcht auch sein Thema, auch später als Leiter, als Apostel. Eusebius berichtet kirchengeschichtlich, dass Petrus zunächst zuschauen musste, wie seine eigene Frau gekreuzigt wurde und er selbst dann mit dem Kopf nach unten gekreuzigt und als Märtyrer sein Leben für Jesus gab. Es gab also einen Punkt, da hat er die Furcht abgelegt, die Menschenfurcht, und war bereit, bis in den Tod Jesus zu folgen, so wie er es auch schon einmal ausgedrückt hatte. Dann gibt es Jakobus, das ist der ältere Bruder von Johannes, einer auch von diesen dreien, die so nah an Jesus dran war. Vermutlich kamen Jakobus und Johannes aus einer sehr bedeutenden Familie, weil sie werden immer wieder als Söhne des Zebedäus benannt. Sie waren Fischer, und sie hatten einen Spitznamen. Die Kumpels haben zu ihnen gerne gesagt, ey, ihr Donnersöhne. Und es hatte schon einen Grund, weil ich glaube, da war schon auch was Cholerisches in ihnen. Einmal wollen sie Feuer vom Himmel regnen lassen, um die ganze ungläubige Bande drumherum zu vernichten und so. Also da war schon ein Temperament da. Und ich glaube tatsächlich, Jesus geht mit denen, die gehen. Er arbeitet mit denen, die arbeiten. Aber er setzt sich nicht faul zu denen, die nichts losbewegen wollen fürs Reich Gottes. Das macht Jesus nicht. Jakobus nahm nicht den ersten Platz unter den Jüngern an. Der war ja schon besetzt mit Petrus. Aber er war der erste Märtyrer. 44 nach Christus enthauptet. Man sagt in der Kirchengeschichte, dass auf dem Weg zu seiner Hinrichtung, da war ein Mann, der ihn dahin führte. Und auf dem Weg bringt hier Jakobus das Evangelium diesem Menschen und er gibt sein Leben, noch bevor Jakobus enthauptet wurde, Jesus Christus. Das ist stark, oder? Mission verstanden. Einen Auftrag von Jesus bekommen und ihn ausführen bis zur letzten Minute. Noch was, irgendwie hat mir das auch gefallen bei Franziskus. Ich glaube, der Rat der Ärzte war ein anderer und nicht an Ostern nochmal zu beten. Aber dennoch, Auftrag bis zur letzten Stunde des Lebens. Johannes, der ist auch so ein Donnersohn. Wir haben ganz viele Informationen über diesen Mann, weil er nicht nur in den Evangelien erwähnt wird als der, den Jünger, den Jesus so lieb hatte, der an der Brust Jesu war, sondern er hat selbst das Evangelium geschrieben, drei Briefe und dann eben auch die Offenbarung. So, wenn du etwas über Theologie in der Bibel im Neuen Testament erfahren willst, lest Paulus. Wenn du etwas über Ethik lernen willst, schau dir Jakobus seinen Brief an. Aber wenn du etwas erfahren willst über Liebe, dann bist du bei Johannes richtig. Er, der ja auch so ein starkes Temperament hat, was zuweilen auch zu eigener Schwäche wurde, das wandelt sich in seinem Leben und er wird der Apostel der Liebe. Von einem egozentrischen Fanatiker, von einem, der so auf den Tisch haut, alles klein, kurz und klein hauen will, wird ein reifer, ausgewogener Mann. Er lernt Liebe von Jesus. Das war kein angeborener Charakterzug von ihm, sondern das lernte er vom Meister. Demut kam in sein Leben. Er wurde Pastor der Gemeinde, die Paulus in Ephesus gegründet, und sein wichtigstes Thema blieb bis zum Ende des Lebens. Es war Liebe. Ich glaube, wann immer er die Möglichkeit, die Gelegenheit hatte zu predigen, sprach er zur Gemeinde und sagte, hey, seid lieb zueinander, liebt einander. Jetzt bin ich ja noch ein junger Mann. Aber auch nicht mehr so jung. Mit über 50 hat man ja schon einiges gesehen im Leben. Aber wisst ihr, was ich selber an mir feststelle? Dass ich mehr und mehr lerne von der Liebe Gottes. Und ich bedauere es, dass ich manchmal in jungen Jahren zu sehr Donnersohn war, zu sehr wusste, wie das alles läuft, wie Gott sich das wünscht und wie wir uns zu verhalten haben, ohne zu beachten, dass es da Situationen im Leben gibt, die auch theologisch schwer einzuordnen sind. Aber eins weiß ich, Gott ist Liebe und er hat uns berufen dazu, dass wir mit Liebe einander begegnen. Kaiser Domitian verbannte Johannes auf eine Insel, auf die Insel Patmos. Dort hat er auch die Offenbarung empfangen. Das war die Speerspitze, aber schauen wir uns noch kurz ein paar andere Jünger an. Da gibt es Andreas, das ist der Bruder von Petrus. Er ist eigentlich eher der Stillere, er kommt gar nicht so oft in den Evangelien vor. Aber wenn, dann tut er immer das Gleiche. Er bringt jemanden zu Jesus. Er bringt Petrus, seinen Bruder, zu Jesus. Er sieht in dem großen Gottesdienst, er hat den Blick für den Einzelnen und sieht einen kleinen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen. Und er bringt diesen Jungen, wohin? Zu Jesus. In der letzten Woche von Jesu Erdenleben da in Jerusalem ist eine Gruppe von Griechen, die wollen Jesus sehen, kennenlernen, und dann Philippus ist überfordert. Was tut er? Er ruft, hey, Andi, du kennst dich gut damit aus. Da ist eine Truppe, die will zu Jesus. Du bist doch der, der das immer so gut hinkriegt. Und was tut Andreas? Hey, er führt die Leute zu Jesus. Er selbst stirbt auch als Märtyrer. Heute nennen wir dieses Kreuz ein Andreaskreuz. Wieder kirchengeschichtlich festgehalten von den frühen Kirchenvätern. An diesem Kreuz gebunden, 2 Tage lang, gingen die Menschen an ihm vorbei. Und weißt du, was er getan hat? Obwohl die Hände gebunden waren, die Füße gebunden, aber seinen Mund konnten sie ihm nicht verbinden. Er sprach zu jedem, der dort an diesem Kreuz vorbeiging, über Jesus und über die Hoffnung, die es gibt in Ewigkeit, dass es sich lohnt, ein Leben mit Gott zu führen, dass es nichts Schöneres gibt. Er hatte den Auftrag verstanden und die Mission ausgeführt, selbst als er mit Händen und Füßen gebunden war. Ich sage euch, als ich das gelesen habe, das hat mich so motiviert, sagen, hey, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir haben es noch viel besser. Füße sind frei, Hände sind frei, wir können evangelisieren und den Auftrag ausführen. Wir können das tun. Da gibt es Thomas. Für mich kommt der Apostel Thomas zu schlecht weg. Es wird ja immer wieder gesagt, er ist der zweifelnde Thomas. Oder man sagt ja auch der ungläubige Thomas. Er wurde Dydimos genannt, also Zwilling. In den Evangelien taucht er jeweils nur einmal auf. Ich glaube nicht, dass es die größeren Zweifel waren, die ihn von den anderen Jüngern unterschieden haben, sondern nach dem Tod von Jesus die größere Trauer. Er, der ja die Dinge prüfen will, der das ganz genau der Sache auf den Grund gehen will, wird interessanterweise als Missionar nach Indien gesandt. Das habe ich von einem Pastor gehört, der sehr viel in Indien unterwegs ist. Der sagte mir im Gespräch, das ist kein Wunder, dass Gott den Thomas dort platziert hast. Weil in Indien, da musst du genau aufpassen und hinschauen, was die Leute dir erzählen. Da war schon gut, dass Thomas dort war. Er wird durchbohrt von Pfeilen oder einem Speer, das weiß man nicht so genau. Aber ich finde es fast passend für jemand, der vereinigt sein wollte mit seinem Herrn, der ebenfalls mit einem Speer durchbohrt wurde. Philippus aus Bethsaida, aus der gleichen Gegend wie die anderen Fischer. Philippus hatte ein suchendes Herz. Der wollte wirklich mehr von Gott wissen. Er sucht seinen Freund Nathanael, um ihm von Jesus zu berichten. Und hat verstanden, Freundschaft ist so eine gute Möglichkeit, mit anderen Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Jemand hat mal gesagt, erst grillen und dann evangelisieren. Er ist derjenige, der da ist, wenn Jesus ihn ruft. Und nach der Überlieferung der ersten Christen hat er in Kleinasien gepredigt und wurde dort aufgrund seines Glaubens auch gesteinigt. Nathanael, der hat Jesus so schnell vertraut. Und sein Leben mit Jesus, das war gefüllt von übernatürlichen Ereignissen. Und der hat es gefeiert, der Nathanael. Kirchengeschichtlich heißt es, dass man ihn in einen Sack gesteckt hat und ins Meer geworfen. Matthäus saß am Zollhaus. Sein Lebensinhalt war, hey, ich will richtig reich werden. Und aus diesem Grund nahm er einen Job an, der verachtet war bei den anderen Leuten. Und sicherlich hat sie manchmal gestunken, wenn die Menschen schlecht über ihn geredet haben. Der war schon auch verhasst. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, Matthäus, dich rufe ich in die Nachfolge. Tut schon gut, einen im Team zu haben, der rechnen kann. Und dann lädt Jesus sich bei ihm ein und sie feiern ein Fest und er vertraut ihm sein Leben an und erlebt, wie schön es ist, wenn einem die Schuld, die Fehler der Vergangenheit nicht vorgehalten, sondern vergeben werden. Und genau das hat er erfahren. Der Mann, der dort im Außenbezirk von Kapernaum im Zollhaus saß. Er starb auch als Märtyrer in Äthiopien. Man sagt, er wurde verbrannt auf einem Scheiterhaufen. Auf der ganzen Welt, ihr Lieben, sind Menschen bereit, weil sie den Auftrag verstanden haben, ihr Leben voll, ganz, ohne Ausnahme in die Mission zu bringen. Wir haben eine Mission, drittens, die heißt für Gott leben. Und die ist nicht nur für ein paar Auserwählte, sondern diese Mission, sie gilt auch für dich. Das ist unsere Mission. Es ist nicht die Mission von einzelnen Evangelisten, von einzelnen Leuten, sondern wir alle werden miteinander in die Mission gerufen. Jesus selbst hatte seine 12 Jünger, aber auch alle anderen, die drumherum waren, gelehrt, trainiert, dass sie effektiv leben und Frucht bringen. Als seine Nachfolger wollten die Jünger in seinen Fußspuren ja laufen und sich ausbilden lassen. Und dennoch sehen wir, es gab immer wieder auch Schwachpunkte, Rückfälle und dennoch sind sie dran geblieben. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für uns, dass wir dranbleiben. Weil fallen ist menschlich, liegen bleiben ist dämonisch, aufstehen ist göttlich und himmlisch. Und Jesus ruft uns auf und sagt, hey, wenn ihr den Auftrag aus eurem Blick verloren habt, wenn ihr nicht mehr in der Mission seid, dann ruft Jesus uns das heute wieder zu. Hey, nimm es wieder auf in dein Leben. Und vielleicht, ihr Lieben, haben wir die Dinge manchmal zu kompliziert gemacht, auf den idealen Zeitpunkt gewartet, um mit einem anderen Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, es gibt viel mehr Möglichkeiten, wie wir uns vorstellen können. Du stehst im Blumenladen, wartest darauf, dass die Floristin einen Strauß bindet und eine andere Person geht's genauso. Da ergeben sich Minuten, die entscheidend sein können für die Ewigkeit des anderen. In aller Freundlichkeit, ohne Druck. Und manchmal musst du vielleicht Jahre beten und warten, bis ein Mensch, vielleicht dein Nachbar, sich entscheidet, sein Leben Jesus zu geben. Vielleicht haben wir es manchmal zu kompliziert gemacht. Vielleicht haben wir uns manches Mal um die falschen Dinge bewegt und gedreht. Und haben vergessen, wie die Hauptsache aussieht. Und die Hauptsache ist, der Auferstandene gibt einen Auftrag und das ist unsere Mission. Jesus hätte doch gut und gerne Heerscharen von Engeln senden können, die diesen Job übernehmen. Aber sein Plan ist ein anderer. Er sagt, hey, ich mach's durch dich. Ich mach's durch dich, Markus. Da, wo du bist, weil wir sind alle an unterschiedlichen Orten. Wir alle sind in unterschiedlichen Beziehungsfeldern. Die Apostel gaben alles auf, wurden Step by Step zu unerschrockenen Helden. Das war nicht von Anfang an so. Das entwickelte sich. Weißt du, Jesus kann jeden einzelnen Menschen gebrauchen. Mir geht das einfach nicht mehr aus dem Kopf, wie wir in Italien waren und da ein Mann körperlich und geistig behindert vor uns steht und sich ausbilden lässt, um Menschen zu führen und zu leiten, die ein Handicap haben, weil er genau verstehen kann, wie sich das anfühlt. Mich motiviert und beeindruckt, das zu sehen, wie dieser Apostel, die genauso mit Schwächen behaftet waren wie du und ich, wie sie bereit waren, den Auftrag bis zum letzten Atemzug ihres Lebens auszuführen. Was hat sie ausgezeichnet? Nicht ihre Perfektion, nicht ihre Fehlerlosigkeit. Es war das Dranbleiben, die Ausdauer, zu sagen, ich gebe nicht auf. So lade ich dich ein, deine Augen zu schließen, weil genau für diesen Punkt möchte ich jetzt beten. Danke, Jesus, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge. Was für ein Vorrecht. Du hast uns gerufen, obwohl du alle unsere Schwächen und unsere Fehler ja ganz genau kennst. Und dennoch nennst du uns deine Kinder. Und Jesus, wir wollen gehen aus Dankbarkeit für das, was du für uns getan hast. Danke, dass du uns ausgestattet hast mit der wunderbarsten Nachricht, die es auf dieser Welt gibt. Die Nachricht, dass du gekommen bist, damit das Reich Gottes sich ausbreitet. Und wir beten, dass dein Reich komme und dass dein Wille geschehe, weil der ist gut für uns Menschen. Dein Wille, dein guter Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auch hier auf Erden. Und ich bete, dass durch uns, durch jeden Einzelnen, dein Reich sich ausbreitet. Und wenn wir dir nachfolgen, deinen Auftrag verstanden haben, die Mission ausführen, dann werden wir auch keinen Mangel haben, weil du uns das tägliche Brot gibst. Danke, dass du auch unsere Schwächen siehst und sie uns vergibst. Und ich bete, Herr, dass wir immer ein weiches Herz behalten und Menschen vergeben, die schuldig werden an uns. Danke, dass du uns durch Versuchung hindurchführst. Und wir wissen, es ist dein Reich, es ist deine Kraft und es ist deine Herrlichkeit in Ewigkeit. Danke, dass dieses Feuer ganz neu in jedem einzelnen Herzen jetzt angezündet wird. Und während du im Gespräch bist mit Jesus, deine Augen geschlossen sind, niemand umher schaut, ich will so gerne Gelegenheit geben für die Menschen, die heute Morgen hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe, aber wenn es einen Gott gibt, ich möchte heute ihm ein Signal geben. Ich möchte ihm sagen, ich bringe ihm mein Leben, er soll König und Herr sein. Wenn sie das betrifft, dann strecken sie doch gerade ihre Hand, gerade so weit aus, dass ich es sehen kann. Ich möchte so gern beten für jeden Einzelnen, den das betrifft. Auf der linken Seite, auf der Empore, hier in der Mitte, rechts, vielen Dank. Dankeschön. Fragen, wo noch Menschen sind, die das betrifft. Die sagen, ich möchte heute mein altes Leben abgeben, meine Sünde. Auch im Livestream, wo immer Menschen sind, strecken sie sich einfach dem Himmel entgegen. Vielen Dank. Kommt, lasst uns zusammen aufstehen. Jesus hat jeden Einzelnen gesehen. Auch im Livestream, wo immer du gerade zuschaust. Und kommt, lasst uns zusammen ein Bekenntnis sprechen, der Hingabe an Jesus Christus und der Bitte um Vergebung unserer Schuld. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du auferstanden bist. Dass du mir Leben in Ewigkeit schenkst. Vergib du mir meine Schuld. Für dich will ich leben. Deinen Auftrag habe ich verstanden. Und die Mission will ich ausführen. In Jesu Namen. Amen.